In Apostelgeschichte Kapitel 13 befinden wir uns. Paulus und Barnabas sind auf ihrer ersten Missionsreise. Die Karte, die könnte uns das jetzt zeigen, nur damit wir einfach mal auch ein bisschen wahrnehmen, wo haben die sich bewegt. Sie waren also ausgesandt in Antiochia in Syrien, ja, was ihr da seht. Seleucia steht drunter. Seleucia ist nur die Hafenstadt von der eigentlichen Stadt Antiochia, die ein bisschen landeinwärts liegt. Dann sind sie nach Zypern gefahren und sind durch die ganze Insel durchgewandert. Und von dort aus sind sie dann nach Kleinasien hoch. In den Perge sind sie gelandet im Hafen. Und von dort hören wir nicht viel mehr, außer das eine, damit möchte ich einsteigen, Vers 13 in Kapitel 13. Paulus aber und die um ihn waren, fuhren von Paphos auf Zypern ab und kamen nach Perge in Pamphylien. Johannes aber trennte sich von ihnen und kehrte zurück nach Jerusalem. Das war, wie wir das noch später auch noch sehen werden, wirklich eine herbe Enttäuschung, die Paulus und sicher auch Barnabas, der Onkel von dem Johannes, Markus, erleben mussten. Wir hören nicht mehr, ob sie im Berge auch irgendwo verkündigt haben, in die Synagoge gegangen sind oder nicht. Aber wir sehen, dass dieser Johannes Markus, ein junger Mann, sich entscheidet, ja, seine Aufgabe einfach im Hauruck-Verfahren zu verlassen und heimzugehen nach Jerusalem. Das zeigt uns, Evangelisation kann anstrengend sein, kostet Mühe, bringt manchmal auch Widerstand mit sich. Und es war ihm anscheinend dann doch zu viel. Obwohl sie sicher noch nicht sehr viel davon erlebt haben. Ja, es kommt noch viel mehr auf sie zu. Aber Paulus hat es sehr enttäuscht. Aber Paulus geht weiter voran und auch Barnabas geht weiter voran. Und ich denke, das ist ein gutes Vorbild für uns. Wenn ich so auf die ungefähr 40 Jahre zurückblicke, in denen ich als Pastor gedient habe, vielleicht eins der Dinge, die am meisten Kraft kosteten, für mich jedenfalls, war die Menschen, die untreu waren. Das bedeutet nicht, dass mal jemand heiratet oder einen neuen Beruf hat und in eine andere Stadt ziehen muss und dann in der Gemeinde geht, völlig in Ordnung. Aber so dieses, ich mag dich nicht mehr, du bist mir zu viel, oder einfach einen fallen lassen, versteht ihr? Und dann einfach weggehen. Wenn man das erlebt, und das erlebst du als Pastor ja sozusagen zentral mit jedem Einzelnen, der das tut, Das hat mir persönlich am meisten Kraft gekostet, glaube ich. Und so ging es sicher auch diesen beiden, Paulus und Barnabas. Aber sie sind weitergegangen. Dann möchte ich nächsten Punkt, Vers 14, suche offene Türen. Wir haben den Punkt schon immer wieder so beleuchtet, aber ich möchte euch einfach zeigen, Paulus und Barnabas machen das ganz bewusst, ganz zielgerichtet, dorthin zu gehen, wo sie erwarten, dass sie eine offene Tür haben zu verkündigen. Sie aber zogen von Berge weiter und kamen nach Antiochia in Pisidien und gingen am Schabbat in die Synagoge und setzten sich. Nach der Lesung aber des Gesetzes und der Propheten schickten die Vorsteher der Synagoge zu ihnen und ließen ihnen sagen: Ihr Männer, liebe Brüder, Wollt ihr etwas reden und das Volk ermahnen? So sagt es. Da stand Paulus auf und winkte mit der Hand und sprach: Ihr Männer von Israel und ihr Gottesfürchtigen, hört zu. Offene Türen begegnen auch uns in unserem Leben im Alltag gelegentlich. Die sind vielleicht nicht in einer Synagoge, vielleicht ist es einfach an deinem Arbeitsplatz oder sonst wo, zu Hause, über einen Gartenzaun, ein Gespräch mit den Nachbarn. Wie häufig kommt es vor, dass einem gesagt wird in bestimmten Situationen: Hey, du bist so ausgeglichen, oder wie hast du das überhaupt geschafft? Oder einfach, weil Leute, die uns kennen, mitkriegen, dass wir auch durch Schwierigkeiten gehen in unserem Leben, wie jeder andere Mensch auch, aber dass sie oft doch erkennen, da ist jemand, nee, die kennen es vielleicht nicht, aber sie sehen, irgendwie ist es doch oft anders in unserem Leben, wie wir damit umgehen können. Vielleicht sagt jemand, du bist so ausgeglichen oder ähnliches, dann kannst du einfach, das ist eine offene Tür. Weißt, wenn jemand so was sagt, dann hat er doch eine gewisse Frage an dich, dann hat er gewisse Neugier. Das ist etwas, was ihm attraktiv ist, ja? Wo er sieht, hey Mensch, das möchte ich vielleicht in meinem Leben auch erleben können, in so einer Situation so leben zu können. Dann musst du auch nicht gleich das Evangelium verkündigen, in dem Sinn, Jesus ist gekreuzigt worden und auferstanden. Wenn du das kannst, mach es. Aber du kannst vielleicht einfach dann sagen, ja, ich habe einen Helfer an meiner Seite. Dann siehst du schon, ob jemand fertig ist und sagt nichts mehr, oder ob jemand dann sagt, was für ein Helfer, was meinst du? Dann kannst du sagen, möchtest du es wirklich hören, wer mein Helfer ist? Und wenn er wieder sagt, ja, möchte ich, dann kannst du vielleicht sagen, ja, ich habe in mein Leben Jesus eingeladen. Er ist mein Helfer. Mehr brauchst du vielleicht gar nicht zu sagen. Dann wirst du merken, ob jemand noch mehr nachhakt, noch mehr fragen will. Vielleicht ergibt sich ja anders mal ein weiteres Gespräch. Weil in der Regel sind es ja unsere Mitmenschen, mit denen wir so zusammen uns immer wieder treffen. Aber das sind offene Türen. Ja. Wir haben gesehen, Paulus ist und Barnabas sind eingeladen worden, an die ganze Synagogengemeinde etwas zu sagen, nach der Lesung des Gesetzes und der Propheten. Also in der Synagoge ist ganz regelmäßig, wie ihr das vielleicht auch kennt, ich aus der katholischen Kirche herkommend, ja, da gibt es eine regelmäßige Lesung, und ähnlich ist es, nicht ähnlich, sondern wir haben das von der Synagoge übernommen, ganz einfach. Ja. Natürlich inhaltlich ein bisschen weiter gefüllt, aber die Struktur ist von der Synagoge übernommen. Die Lesung des Gesetzes und der Propheten, dazu möchte ich ermutigen, lasst uns das Wort Gottes auch bei uns zu Hause lesen. Du für dich allein, du in deiner Familie und natürlich auch in der Gemeinde. Manchmal merke ich schon, und ich glaube, wir sind da nicht einzigartig als Gemeinde, wenn du ein paar Verse mehr liest, dann fallen schon halb die Leute vom Stuhl. Ja, ja, wir sind nicht gewohnt, dass uns die Schrift vorgelesen wird und ausgelegt wird in einem größeren Maß. Ja. 30 Minuten wurde mir immer wieder gesagt, das ist so die Grenze des Konzentrationsvermögens. Liebe Leute, das dürfen wir ein bisschen steigern. Das tut dir nämlich auch im Alltag gut, wenn dein Konzentrationsvermögen etwas länger anhaltend sein kann. Ja, das brauchen wir im Beruf länger. Also das brauchst du in der Uni länger, in der Schule auch. Ja. Wer nach 30 Minuten abschaltet, der kriegt schon die letzten 15 Minuten nicht mehr mit und das kann entscheidend sein. Ja. Also ich möchte einfach Werbung machen dafür, lasst das Wort Gottes, lest das Wort Gottes. Reichliche Schriftlesung in der Gemeinde, das war der Hauptteil des Synagogengottesdienstes und es war in den ersten Gemeinden der Hauptteil des Gemeindegottesdienstes, der Gemeinde Jesu. Schriftlesung und Auslegung. Lasst das Wort Gottes aber auch in euren Familien, dass die Kinder es hören. Es ist so wertvoll, unsere Kinder sind ja die Ersten, denen wir das Evangelium weitergeben wollen und auch können. Die sollen wissen, wo der Weg des Heils lang geht für ihr ganzes Leben. Feiert vielleicht sowas wie den Schabbat, ja, ohne jetzt jüdisch zu sein oder jüdisch zu werden in dem Sinne. Meine Frau und ich, wir haben mit unseren Kindern, bis sie relativ dann groß waren, haben wir Schabbat gefeiert. Einfach weil das ein schönes Fest ist und wir haben das natürlich christlich gefüllt. Ja. Aber es war für uns ein Anlass und ob wir das am Freitag feiern konnten oder am Samstag, das ist piep egal gewesen, versteht ihr? Sondern wir haben das für uns einfach hergenommen, um einen festen Anker zu haben, einen strukturellen Anker. Ja. Einmal in der Woche feiern wir und da versuche ich einfach einen Vers, zwei Verse, auch unseren kleinen Kindern und wenn da vier oder fünf am Tisch sitzen, ja, dann die sollen das hören und sollen ein paar Worte hören, was das bedeutet. Und wenn du das jede Woche machst, mit ihnen feierst, dann kriegen die zum Ende wirklich was mit und dann hören sie ja auch in der Gemeinde, im Kindergottesdienst und. Aber das Wort Gottes lesen und auslegen in der Familie. Wir haben den Schabbat so gefeiert. Ich möchte es einfach nur als Anregung sagen. Ja, wenn du kleinere Kinder hast. Wir haben angefangen im Reigen zu tanzen. Ein, zwei Lieder, die wir miteinander gesungen haben. Und haben einfach miteinander getanzt. Und dann haben wir uns hingesetzt, haben gut gegessen, manchmal habe ich davor, manchmal danach Bibelwort vorgelesen und ein paar Worte dazu gesagt. Natürlich kann ich für meine Zweijährigen, Dreijährigen, Fünfjährigen, Achtjährigen, da kann ich nicht 30 Minuten predigen. Ja? Ihr seid erwachsen, da traue ich mir das. Ja. Und wenn du willst, das ist auch eine schöne Sache. Jede jüdische Familie, die den Schabbat feiert, als Familie, für die ist das ja selbstverständlich. Natürlich feiert nicht jeder Jude in seiner Familie Schabbat. Ja. Es sind viele, die ungläubig sind, selbst im jüdischen Sinne. Ja. Atheistisch und buddhistisch und was weiß ich alles. Ja. Also gibt es auch alles Bunte. Aber die das feiern, am Ende segnet der Vater die Kinder. Spricht dann Segen über jedes einzelne Kind, legt ihm die Hände auf und segnet das Kind. Ein Grund, warum Israel das Haupt aller Völker ist. Kinder, die gesegnet werden, entwickeln sich anders als Kinder, die nicht gesegnet werden. Ich meine jetzt nicht nur diesen Segen, sondern wir segnen unsere Kinder, indem wir ihnen das Evangelium von Jesus weitergeben, indem wir sie lehren, Jesus in ihr Herz aufzunehmen. Das macht einen riesen Unterschied auch im praktischen Leben, wie sich Kinder entwickeln. So, das ist ein bisschen Werbung gewesen, die Schrift zu lesen an verschiedenen Orten. Auch den Enkelkindern haben wir übrigens mittlerweile einen großen Auftrag, meine Frau und ich. Ja. Wir sind dem Herrn sehr dankbar. Jetzt haben wir 9 Enkelkinder und wir sehen schon als einen Auftrag, unseren 5 Kindern und ihren Ehepartnern oder bald alle Ehepartner, ja, denen weiter Vorbild zu sein in Jesus, aber vor allem auch unseren Enkelkindern, wenn die bei uns sind, dann lesen wir ihnen schon aus der Kinderbibel die Abendgeschichte vor. Ja? Und selbst wenn sie das zu Hause teilweise leider nicht hören. Ja? So. So verkündigt man eben in der Synagoge bzw. in der Gemeinde Jesu, wie Paulus das dann getan hat. So, hör zu, hat er gesagt, ja. Jetzt kommt was Wichtiges. Was hat er denn gesagt? Jetzt lese ich euch ein paar Verse vor. Mal schauen, wer der Erste ist, der umkippt. Der Gott dieses Volkes Israel hat unsere Väter erwählt und das Volk groß gemacht in der Fremde, im Lande Ägypten. Und mit starkem Arm führte er sie von dort heraus. Und 40 Jahre lang trug er sie in der Wüste und vernichtete 7 Völker in dem Land Kanaan und gab ihnen dieses Land, deren Land zum Erbe für etwa 450 Jahre. Danach gab er ihnen Richter bis zum Propheten Samuel. Und von da an baten sie um einen König und Gott gab ihnen Saul, den Sohn des Kisch, einen Mann aus dem Stamm Benjamin für 40 Jahre. Und als er diesen verworfen hatte, erhob er David zu ihrem König, von dem er bezeugte, ich habe David gefunden, den Sohn Isais, einen Mann nach meinem Herzen, der soll meinen ganzen Willen tun. Warum fängt er quasi bei Adam und Eva an? Ja? Weil er die Gemeinde vor sich hat, die Synagogengemeinde, die kennen die Schrift. Die glauben ihm eh nur das, was in der Schrift belegt ist. Also fängt er an. Die Schrift, wir haben jetzt gesehen, alles, was er hier erzählt, ist eine Komprimierung der gesamten Heilsgeschichte. Ja. Damit Sie wissen, das ist alles in der Heiligen Schrift. So hat Gott gehandelt. Dann sagen die, die waren alle dort gesessen und haben gesagt, ja. Ja, stimmt. Und natürlich muss er irgendwann auf den David kommen, weil der David natürlich Vorfahre von Jesus ist. Weil dem David verheißen ist, sein Thron wird immer einen König auf ihm sitzen haben. Ja. Aber zu dem Zeitpunkt war das längst passé. Ja. Da saß kein Davidide mehr auf dem Thron. Ja. So, also, Paulus macht es schon auch sehr bewusst. Ja. Aus dessen Geschlecht, also aus Davids Geschlecht, hat Gott, wie er verheißen hat, Jesus kommen lassen als Heiland für das Volk Israel. Jetzt kommt er auf den Punkt, der Paulus. Ja. Nachdem Johannes, bevor Jesus auftrat, dem ganzen Volk Israel die Taufe der Umkehr gepredigt hatte. Also die haben das alles gewusst, das war auch der Johannes, das war bekannt. Ja. Als aber Johannes seinen Lauf vollendete, sprach er, ich bin nicht der, für den ihr mich haltet. Aber siehe, er kommt nach mir, dessen Schuhriemen zu lösen ich nicht wert bin. Übrigens eine Verbindung auch zum Evangelium, ne? Seht ihr dieses Wort? Ihr Männer, liebe Brüder, ihr Söhne aus dem Geschlecht Abrahams und ihr Gottesfürchtigen, also die noch nicht voll Juden, ja, die auch in der Synagoge waren, und uns ist dieses Wort des Heils gesandt. Denn die Einwohner von Jerusalem und ihre Oberen haben, weil sie Jesus nicht erkannten, die Worte der Propheten, die an jedem Schabbat vorgelesen werden, mit ihrem Urteil erfüllt. Und obwohl sie nichts an ihm fanden, das den Tod verdient hätte, baten sie doch Pilatus, ihn zu töten. Also jetzt zeigt er einfach kurz, was mit dem Jesus alles passiert ist. Ja? Und es ist den Leuten ja auch nicht so unbekannt gewesen, ganz offensichtlich. Und als sie alles vollendet hatten, was von ihm geschrieben steht, nahmen sie ihn von dem Holz und legten ihn in ein Grab. Aber Gott hat ihn auferweckt von den Toten. Und er ist an vielen Tagen denen erschienen, die mit ihm von Galiläa hinauf nach Jerusalem gegangen waren. Sie sind jetzt seine Zeugen vor dem Volk. Und wir verkündigen euch die Verheißung, die an die Väter ergangen ist, dass Gott sie uns ihren Kindern erfüllt hat, indem er Jesus auferweckte, wie denn im 2. Psalm geschrieben steht, wieder außen. Ja, das steht alles schon längst in der Schrift, sagt er ihnen. Du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt. Also das ist ein Hinweis auf die Auferstehung. dass er ihn aber von den Toten auferweckt hat und ihn nicht der Verwesung überlassen wollte, hat er so gesagt, wie der Schriftzitat: Ich will euch die Gnade, die David verheißen ist, treu bewahren. Darum sagt er auch an einer anderen Stelle in der Schrift: Du wirst nicht zugeben, dass dein Heiliger die Verwesung sehe. Denn nachdem David den Menschen seiner Zeit gedient hatte, ist er nach dem Willen Gottes entschlafen und zu seinen Vätern versammelt worden und hat die Verwesung gesehen. Also es kann also nicht für David gegolten haben, sondern für seinen Nachkommen, ja, den Verheißenen. Der aber, den Gott auferweckt hat, der hat die Verwesung nicht gesehen. So sei euch nun kundgetan, ihr Männer, liebe Brüder, dass euch durch ihn Vergebung der Sünden verkündigt wird. Und in all dem, worin ihr durch das Gesetz des Mose nicht gerecht werden konntet, ist der gerecht gemacht, der an ihn glaubt. So hat er der Gemeinde verkündigt. Und so verkündigen wir auch in der Gemeinde. Seit 2000 Jahren. Deswegen bringt mir in der Gemeinde die Heilige Schrift, weil euch brauche ich nicht irgendwie erst von irgendwelchen, dass wir uns von Götzen abwenden müssen und bla bla bla. Ja. Das kann man bei Leuten machen, die den Herrn gerade suchen. Aber der Gemeinde muss ich die Schrift bringen. Weil ihr sollt wissen, das ist alles schon vorhergesagt, das ist schon gegeben. Gott erfüllt seinen Willen an dir und an mir und an sein, ja, über die ganze Strecke, bis er wiederkommen wird. Und so braucht die jüdische Gemeinde und so braucht die christliche Gemeinde in der Verkündigung die Schrift und die Schriftbeweise, damit wir erkennen, Gott ist am Werk. Und Gott stellt sich auch zu seinem Wort. Wenn ich heute in Delmensingen, ich weiß nicht, ob es je passieren wird, in der Kirche eingeladen wäre, eine Predigt zu halten, also in der katholischen Pfarrei dort, schöne Kirche, ganz gelegentlich gehen wir mal Weihnachten hin, weil ich liebe Krippen und ich schaue mir dann gerne mit meiner ganzen Großfamilie, wandern wir in die Kirche rein und dann schauen wir uns die Krippe an. Ja, aber wenn ich dort predigen würde, wisst ihr, wie ich einsteigen würde? Weil ich habe ja dort keine Heiden vor mir in diesem klassischen Sinne. Da habe ich ja Leute vor mir, die schon viel vom Evangelium gehört haben, aber vielleicht nicht viel verstanden haben. Ich würde sagen, hey, ja, wenn ich da im Delmensingen und in der Flur draußen spazieren gehe, ich sehe so viele schöne Kreuze stehen. Und das zeigt euch, da ist Glauben da oder vielleicht zumindest da gewesen. Ja, weil die meisten sind datiert schon etwas länger, sind sie erstellt worden. Ja. Aber der Gott, den deine Vorfahren hier bekennen, den gibt es heute noch. Ja. So würde ich vielleicht einleiten. Und dann würde ich so wie Paulus, zack, 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 hinführen zu Jesus, zum Evangelium. Vers 40, so seht nun zu, dass nicht über euch komme, was in den Propheten gesagt ist. Seht, jetzt sagt er der Gemeinde, der Synagogengemeinde, jetzt sagt er ihnen schon ein kräftiges Wort. Seht, ihr Verächter, aber es ist ein Schriftzitat. Seht ihr Verächter und wundert euch und werdet zunichte, denn ich tue ein Werk zu euren Zeiten, das ihr nicht glauben werdet, wenn es euch jemand erzählt. Also die Gemeinde, du als Gläubiger, du darfst schon gelegentlich auch herausgefordert werden. Paulus hat die Gemeinde dort herausgefordert. Der hat gesagt, so, jetzt seid ihr in der Entscheidung. Jetzt habe ich euch gesagt, wo es lang geht, wer Jesus ist. Und ihr habt gehört, dass das der Schrift gemäß ist. Ja. Und jetzt könnt ihr euch entscheiden, ob ihr unter dieses Wort fallt, ob ihr Verächter des Wortes seid oder ob ihr das zum Glauben kommt. Ja. Dieses, wenn wir sagen, wir sind Christen, dann erwartet Gott auch von dir, dass du dich so verhältst. Dieses C, ja, dieser Christus, der mit C anfängt, der hat darauf einen Anspruch. Und wenn jemand sagt, ich bin Christ, ich bin katholisch, ich bin evangelisch, ich bin orthodox, ich bin was weiß ich, aber nicht gemäß dem Christus lebt, dann ist das Gott nicht egal. Gott handelt damit anders als jemand, der von sich sagt, ich bin Buddhist, ich bin Moslem oder was weiß ich. Ja. Weil Gott sich selbst nicht spotten lässt. Das sagt die Heilige Schrift ganz klar. Und das C übrigens in den zwei Parteien in unserem Land, ja, das ist schon so pervertiert, Gott wird sich das nicht gefallen lassen. Glaubt mir das. Weil Gott sich eben das nicht nehmen lässt. Seine Ehre lässt er sich nicht nehmen. Und wenn jemand sich auf ihn beruft, aber gegen ihn handelt, dann wird Gott auf seine Art und Weise handeln. Ein weiterer Aspekt, Gemeinde Jesu muss aus Gläubigen an Jesus bestehen und nicht aus Ungläubigen. Vers 42 und folgende. Die zwei Apostel, Paulus und Barnabas, als sie aber hinausgingen aus der Synagoge, baten die Leute, dass sie am nächsten Sabbat noch einmal von diesen Dingen redeten. Und als die Versammlung auseinanderging, folgten viele Juden und fromme Proselyten Paulus und Barnabas. Also da seht ihr schon, da sind welche hungrig oder manche vielleicht schon in ihrem Herzen gläubig geworden an Jesus. Diese sprachen mit ihnen und ermahnten sie, dass sie bleiben sollten in der Gnade Gottes. Am folgenden Schabbat aber kam fast die ganze Stadt zusammen, das Wort Gottes zu hören. Als aber die Juden die Menge sahen, wurden sie neidisch und widersprachen dem, was Paulus sagte, und lästerten. Paulus und Barnabas aber sprachen frei und offen: Euch musste das Wort Gottes zuerst gesagt werden, zuerst den Juden und dann den Griechen. Ja. Da ihr es aber von euch stoßt und achtet euch selbst nicht wert des ewigen Lebens, siehe, so wenden wir uns zu den Heiden. Denn so hat uns der Herr geboten, auch wieder ein Schriftzitat, damit sie wissen, das hat Gott schon vorher gesagt: Ich habe dich zum Licht der Heiden gemacht, dass du das Heil seist bis an das Ende der Erde. Hier beginnt eine Spaltung der Synagogengemeinde, und eine Spaltung ist dann legitim, aber nur dann, wenn es wirklich um Jesus Christus geht, ihn anzunehmen oder ihn abzulehnen. Und die Ortsgemeinde soll aus Menschen bestehen, die Jesus annehmen, die zum Glauben kommen, die in der Gnade Gottes verharren, nicht aus Menschen, die das ablehnen. Ja. Das ist ein Grundprinzip, das wir im ganzen Neuen Testament finden. Und das ist enorm wichtig. Einfach um der Ehre Gottes willen, versteht ihr? Ich kann doch nicht die Gemeinde Jesu ständig, seit es sich das entwickelt hat, ja, wo mehr Menschen eigentlich nichts mit dem Jesus und Gott zu tun haben wollen, als welche, die, ja, wenn noch 1% oder 2% in einen Gottesdienst gehen, ja. Was ist das für Gemeinde? Das ist ein Hohn auf Jesus. Wenn man dann den Rest von 98% ständig auch als Christen bezeichnet. Und ist kein Vorbild und kein Hinweis auf Jesus, sondern es ist Abschreckung. Vers 48, als das die Heiden hörten, wurden sie froh und priesen das Wort des Herrn, und alle wurden gläubig, die zum ewigen Leben bestimmt waren. Angenommen sein, die Leute, die haben Jesus aufgenommen, die haben erlebt, der Heilige Geist kam in sie, sie sind Kinder Gottes geworden, sie sind angenommen. Und angenommen sein macht einfach froh. Ja. Die Heiden wurden froh und priesen das Wort des Herrn. dieses Frohsein, einfach diese Freude, dass wir Gnade gefunden haben bei Gott, dass uns die Sünden vergeben sind, so was Herrliches. Und das gehört zu dieser Freude am Herrn, die unsere Stärke ist. Miteinander diese Freude am Herrn teilen und sie auch genießen, das ist, warum wir uns auch unter anderem als Gemeinde treffen. Dass wir die Freude am Herrn teilen und uns dadurch einander ermutigen. Dass wir Anteil geben, dass wir erzählen, was wir mit dem Herrn erlebt haben. Dadurch können wir die Freude am Herrn auch teilen. Übrigens, wo diese Bibelstelle herkommt, aus Nehemia Kapitel 8, Vers 10, diese Freude am Herrn, der Kontext ist hochinteressant. Und Esra, der das Wort Gottes vorgelesen hat, der großen Gemeinde der Israeliten, also nachdem sie aus Babylon wieder heimgehen durften, und Esra sprach zu ihnen, da haben sie schon lange das Wort Gottes gehört, mehrere Tage und so weiter. Geht hin und esst fette Speisen und trinkt süße Getränke und sendet davon auch denen, die nichts für sich bereitet haben. Denn dieser Tag ist heilig unserem Herrn. Und seid nicht bekümmert, denn die Freude an Jahwe, am Herrn, ist eure Stärke. Ist doch toll, oder? Jetzt feiert mal richtig miteinander. Ja. Diese Freude, die geht, die können wir teilen, die können wir auch genießen, ganz praktisch. Deswegen auch, wenn wir manchmal miteinander essen, bedeutet es, wir teilen diese Freude miteinander. Ja. Als das die Heiden hörten, wurden sie froh und priesen das Wort des Herrn. Nämlich dieses Wort, dass Gott sich auch den Heiden jetzt zuwendet. Dieses Wort haben sie gepriesen. Halleluja, wir sind nicht vergessen worden von Gott. Gott kam bis nach Senden. Halleluja. Gott hat uns nicht vergessen. Das ist doch wunderbar. Und das haben sie gefeiert, da haben sie Gott gepriesen dafür, ja. Und Gott hat eigentlich die Heiden nie vergessen. Er hat sie schon immer im Blick gehabt, deswegen hat er Israel gegründet. Israel ist ein Zeugnis für alle anderen Völker, dass es einen Gott gibt. Deswegen will der Teufel durch andere Menschen, die gegen Gott sind, ständig Israel zerstören. Seit es Israel gibt. Das ist ganz einfach die Begründung für den gesamten Konflikt, den es seit 4000 Jahren ungefähr, Abraham ist 2000 vor Christus ungefähr berufen worden. Das ist die ganz einfache, der Hintergrund. Gott will Zeugnis geben, dass die Menschen ihn durch Israel erkennen können und auch mit Gott leben. Die Heiden sollen nicht einfach Heiden bleiben. Sie sollen Gott erkennen und mit Gott leben. Und Jesus ist das vollkommene Zeugnis. Er ist ja Jude, er ist aus dem Volk Israel gekommen, ja, und er ist ein Zeugnis für alle Völker. Gott hat uns nie vergessen. Und alle wurden gläubig, die zum ewigen Leben bestimmt waren. Erwählung. Wer gläubig wird, der ist erwählt. Du bist, heißt einmal, im Epheserbrief, wir sind vor Erschaffung der Welt erwählt worden von Gott. Gott kennt jeden Menschen, der gerettet werden wird. Das ist zu hoch für uns. Wir können dieses Erwähltsein und der Freiwille des Menschen, ja oder nein zu Gott zu sagen, das können wir nicht bis ins Letzte verstehen. Das haben schon viele probiert, glaubt mir, alle sind gescheitert, ja, alle. Weil wir das nicht verstehen können, wie Gott bestimmt, Paulus sagt, souverän bestimmt vor Erschaffung der Welt, wer gerettet wird. Und gleichzeitig Gott gibt jedem den freien Willen, den Weg zu wählen, mit oder, ihn, oder ohne ihn zu leben. Das bringen wir nicht zusammen. Gott kennt jeden, der zu ihm gehört. Aber Erwählung, ihr Lieben, wir Menschen verstehen Erwählung ab dem Zeitpunkt, wo jemand gläubig wird. Dann wissen wir, der ist erwählt. Mehr Gedanken brauchen wir uns darum nicht machen. Vorher wissen wir das nicht. Aber wenn jemand gläubig wird, dann wissen wir, der ist erwählt. So einfach ist das. Aber Erwählung ist kein Automat. Ich will das deswegen sagen, weil viele, die sich da rein gedacht haben, und da gibt es viele, ja, Bände drüber geschrieben, freier Wille des Menschen und ewige Erwählung, das zusammenzubringen, ja, dann ist mancher zum Schluss gekommen, ja, dann werden die Leute, die gerettet werden, ja, die kommen sowieso automatisch zum Glauben. Das sehen wir hier gerade nicht. Paulus und Barnabas machen hier einen weiten Weg übers Meer, gehen nach Zypern, wandern durch die ganze Insel, schiffen weiter bis nach Kleinasien hoch, ja, Trabbel, ja, Mühe und was weiß ich alles. Das Evangelium muss verkündigt werden, damit Menschen zum Glauben kommen. Auch Paulus und Barnabas wussten nicht, wer dann gläubig werden wird. Sie wussten nicht, wer erwählt ist. Das Evangelium muss verkündigt werden und erst dann zeigt sich, wer gläubig wird, der gehört auch zu den Erwählten. Und das Vers 49, und das Wort des Herrn breitete sich aus in der ganzen Gegend. Es wurden also in Antiochia, in Pisidien, viele Juden und Leute aus der Synagoge, die vielleicht noch nicht voll Juden waren, wurden gläubig an Jesus, haben Gemeinde gebildet und haben angefangen, es wieder weiterzugeben. Und dadurch sind viele Menschen sehr schnell zum Glauben gekommen. Das Wort des Herrn breitete sich aus in der ganzen Gegend. Ihr Lieben, gerettet sein, sagt, hat der Bonke immer gesagt, gerettet sein gibt Rettersinn. Wer gerettet ist, wer wirklich gerettet ist, der wird auch die Rettung weitergeben. Das liegt ihm einfach am Herzen, weil der Heilige Geist uns das ins Herz gibt. Und Gemeinde in Antiochien, Gemeindegründung ist immer die stärkste Evangelisation überhaupt. Gemeinde als solche, wenn die da ist mal in einer Stadt, die ist selber für sich schon bekannt und Leute können andocken, können kommen, können in den Gottesdienst gehen, können das Evangelium hören, können Menschen kennenlernen, Freunde gewinnen. Ja, also deswegen ist auch der Teufel hinterher, Israel immer zerstören zu wollen und Gemeinde zerstören zu wollen. Natürlich auch einzelne Menschen, aber letztlich auch immer Gemeinde. Überall, wo sich der Islam ausgebreitet hat, sind Gemeinden alle zerstört worden, alle radikal. Ja. Nordafrika war vollkommen christianisiert, radikal zerstört. Ja. Das geht ratzfatz. Wenn die mal die Oberhand haben, dann geht es ratzfatz. Ja. Und immer mit Gewalt. Ja. Also es ist in aller Regel mit purer Gewalt. Aber letztlich steckt dahinter der Feind Gottes. Die Verkündigung aller Gläubigen bringt dann das Wachstum. Das hat nicht an Barnabas und Paulus bewirkt. Die waren die Initialzünder. Das ist apostolischer Dienst. Ja. Irgendwo reinzugehen, verkündigen zu können, dass eine Schar von Leuten gläubig wird. Aber die bilden Gemeinde und verkündigen weiter. Die sind die das Hauptwerkzeug Gottes, um das Evangelium auszusäen. Ja. Das ist unser Auftrag, ihr Lieben. Das hat Andreas uns ja gerade auch ans Herz gelegt. Letzter Vers, Vers 50. Aber die Juden hetzten die gottesfürchtigen, vornehmen Frauen und die Oberen der Stadt auf und stifteten eine Verfolgung an gegen Paulus und Barnabas und vertrieben sie aus ihrem Gebiet. War nicht sehr höflich, nicht sehr freundlich dann. Ne? Waren halt neidisch. Sie aber schüttelten den Staub von ihren Füßen zum Zeugnis gegen sie und kamen in die nächste Stadt nach Ikonion. Die Jünger in Antiochia aber wurden erfüllt von Freude und Heiligem Geist, aber natürlich auch Paulus und Barnabas. Hier hat sich eine Türe geschlossen. Davon sollten wir uns nicht absolut irritieren lassen. Natürlich ist es manchmal schmerzhaft, ja, wenn irgendein Verwandter, Bekannter, ich habe so vielen von meiner Verwandtschaft und Bekanntschaft das Evangelium erzählt, in den Anfangsjahren, in ersten Begegnungen. Und ich bin auf viel Ablehnung gestoßen, auf viel Widerstand gestoßen, selbst in meiner engsten Familie. Wenn man halt sehr, sehr katholisch geprägt ist, dann ist es manchmal am Anfang schwierig. Ja. Kann sich ändern dann, aber ist manchmal schwierig. Aber trotzdem sind sie weitergegangen, die Apostel und auch die Gemeinde in Antiochia. Wenn eine offene Tür sich schließt, dann suche die nächste offene Tür. Das ist die beste Reaktion, die wir machen können. Ja. Wenn sich eine schließt, dann suche die nächste offene Tür. Den Schmerz der Gläubigen über Menschen, die sie ablehnen oder auch einfach um Jesu willen ablehnen, den können wir einfach nicht abschütteln, denn der ist einfach ein Teil unseres Lebens. Jesus weinte über ganz Jerusalem. Warum? Weil sie sich am nicht zu ihm sammeln lassen. Ja. Also diesen Schmerz kannte er auch. Und sie wurden erfüllt vom Heiligen Geist. Warum? Weil Gott einfach sich freut und die Menschen bestätigt, die unterwegs sind für ihn. Amen. So, ihr habt tapfer ausgehalten. Muss euch loben. Keiner vom Stuhl gefallen. Super.